über KI hat, sag ich mal, vor 2 Jahren noch kaum jemand geredet. Ja, dann gab es dieses große generative Sprachmodelle, die einem jetzt Aufsätze schreiben. Ich kenne Zeitungen aus Nordhessen, die lassen sich Berichte davon schreiben. Es steht dann immer drunter, dieser Bericht wurde verfeinert mit Hilfe von und so weiter. Es ändert komplett den Alltag. Das ist natürlich an der Hochschule genauso. Für die Studierenden ganz konkret. Die versuchen es sinnvoll in ihr Studium einzubauen. Die Hochschule an sich versucht es sinnvoll für sich zu nutzen. Und das ist eine völlig neue Entwicklung, da musst du drauf reagieren.
Osthessen hautnah. Der Podcast für und mit Menschen aus deiner Heimat. Wir holen die Region ans Mikro.
Es ist mal wieder Donnerstag, ihr Lieben. Ihr wisst, was das heißt. Wir sind zurück mit einer brandneuen Folge von Osthessen hautnah, der Podcast für und mit Menschen aus deiner Heimat. Luisa hier wieder für euch am Mikro. Und ja, was vor 50 Jahren mit 750 Studenten angefangen hat, ist heute mit über 7500 Studenten aus der ganzen Welt nicht mehr wegzudenken. Die Fuldaer Hochschule feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum, also ein halbes Jahrhundert. Ja, und anlässlich dieses Jubiläums habe ich heute den Vizepräsidenten mir gegenüber sitzen. Ich freue mich, dass du heute da bist. Hallo, lieber Jörg Kreiker.
Hallo, Luisa.
Schön, dass du heute hier bist. Ich habe schon ein bisschen angeteasert, aber du darfst dich gerne unseren Hörern nochmal vorstellen.
Ja, mein Name ist Jörg Kreiker. Ich bin seit 2016 an der Hochschule Fulda. Ich bin hauptamtlich eigentlich Professor für Programmierung am Fachbereich Angewandte Informatik und aber jetzt seit knapp 3 Jahren tatsächlich in der Hochschulleitung als Vizepräsident für Digitalisierung.
Mhm. Ja, wir haben schon gesagt, ein halbes Jahrhundert Lehre, Forschung und Praxis. Du hast gerade gesagt, du bist schon ein bisschen dabei. Wie bist du denn damals zur Hochschule gekommen?
Also das ist erschreckend langweilig, würde ich sagen, die Geschichte.
Du darfst uns gerne trotzdem erzählen.
Ich habe 2011 habilitiert an der TU München und wollte mich dann aber aus familiären Gründen umorientieren und aus dem Hochschulbetrieb auch mal rausgehen. Bin dann nach Kassel gezogen tatsächlich, habe dort gearbeitet außerhalb der Hochschule, aber hatte immer so ein bisschen den Kontakt, weil ich unglaublich gern gelehrt habe tatsächlich. Mhm. Das war meine Hauptmotivation immer. Ich hatte an der Uni Kassel dann Lehraufträge und als ich dann nach einiger Zeit in der Industrie habe ich die Stellenausschreibung gesehen an der Hochschule Fulda und dachte, jo, jetzt versuchst du es mal, weil man natürlich, ja, weil ich beides mitbringe, den akademischen Hintergrund, aber auch die tatsächlich 5 Jahre praktische Berufserfahrung. Und das ist ja genau das, was an der Hochschule unseren Typs, also an der HAW, Hochschule für angewandte Wissenschaften, eben gefragt ist. Noch eine kleine Korrektur zu eben. Wir sind natürlich locker über 8000 Studierende, aber...
Da hat sich die Zahl hier nochmal erhöht.
Die Zahl schwankt natürlich immer so ein bisschen im Sommersemester, ist grundsätzlich niedriger. Ja. Andere Hochschulen nennen gern immer nur die Zahlen aus dem Wintersemester, weil die grundsätzlich höher sind, weil da einfach mehr anfangen und im Sommer viele fertig werden.
Da kann ich mich bei mir auch noch dran erinnern, das ist immer so. Ja gut, dann erstmal vielen Dank für den Einblick und ja, du bist auf den Bereich Digitalisierung spezialisiert. Wenn man jetzt hier wirklich als absoluter Laie sitzt, so wie ich es bin, kannst du gerne mal erklären, was gehört denn zu deinem Aufgabengebiet? Was machst du tagtäglich?
Das Brot- und Buttergeschäft, will ich mal so nennen, ist natürlich einfach die IT am Laufen zu halten.
Okay.
Das verantworte ich nur, das mache ich natürlich nicht operativ. Dafür habe ich ein besonders starkes und leistungsfähiges Rechenzentrum mit einem tollen Team da drin. Die sind meine Ansprechpersonen im Alltag. Da hat man eigentlich ständig einen Austausch. Also was weiß ich, E-Mail fällt aus, es gibt irgendeine Cyberattacke, man ist im regelmäßigen Austausch. Also, und da ist das oberste Ziel, so langweilig es vielleicht klingt, einfach den Laden am Laufen zu halten. Weil nichts ist ärgerlicher, das kennt ihr hier vielleicht auch, wenn irgendwie E-Mail nicht funktioniert oder die Videokonferenzen funktionieren nicht und so weiter.
Das kann aber passieren, dass alles nicht funktioniert.
Oder gar nichts funktioniert mehr, genau. Und wenn man dann einen Laden hat mit Studierenden beschäftigt und so sagen wir mal roundabout fast 10.000 Menschen, dann fällt das sofort auf und es fällt sehr unangenehm auf, auch wenn da nur 5 Minuten alles stillsteht.
Ja.
Ich sag mal, das ist das absolute Muss. Ja. Das klingt vielleicht jetzt nicht sexy, aber wie gesagt, die Jungs im Rechenzentrum machen da einen Top-Job und die Mädels auch. Und das muss erstmal laufen und da muss man sich halt aufstellen. Da muss man sich drum kümmern, dass die Hardware aktuell ist, die wird regelmäßig erneuert, dass die Netzwerke laufen. Wie gesagt, dass man sicherheitsmäßig gut aufgestellt ist. Das ist so die Basis.
Mhm.
Dann, das ist IT-Infrastruktur, die Digitalisierung an sich. Da geht es tatsächlich darum, dass man viele analoge Prozesse durch digitale ersetzt. Und zwar in allen Bereichen. In der Lehre ist es ganz offensichtlich, da passiert das schon ganz lange. E-Learning, wenn du sagst, du hast bei uns studiert, dann je nach Fachbereich kennst du das auch schon. Es gab ein E-Learning-System, Moodle, das gibt es schon seit mindestens 15 Jahren oder so. Man meldet sich online digital zurück, ne? Muss nicht mehr zur Rückmeldung vor Ort erscheinen. Ja. Diese ganzen Geschichten, was die Lehre betrifft, ne? Dann gibt es aber auch Forschung, klar. Die Forschenden sind selbst natürlich aus Eigeninteresse immer dabei. Da greife ich jetzt nicht besonders viel ein, aber da gibt es auch so Themen wie zum Beispiel, was macht man mit Forschungsdaten? Mhm. Wie legt man die irgendwie strukturiert ab? Weil es werden immer mehr Daten produziert, auch in der Forschung. Ja. Die muss man heutzutage, oft macht man die Open Data, dass die quasi der gesamten Forschungsgemeinde zur Verfügung stehen. Da muss man die irgendwie strukturiert zur Verfügung stellen. Das ist auch ein Bibliotheksthema überwiegend. Ja. Ne? Da habe ich viel mit zu tun. Und aber auch ganz klassisch halt in der Verwaltung. Und das ist dann nicht viel anders, als man es jetzt selbst kennt, wenn man zum Bürgerbüro geht beispielsweise. Mhm. Ne? Wir haben auch Prozesse, auch interne Prozesse. Das sind, was weiß ich, Reisekostenabrechnung, Stundenzettel, wenn man Hilfskräfte einstellen möchte, wenn man Lehrbeauftragte einstellen möchte, wenn man einen neuen Account benötigt. Das ist historisch, sind das alles ganz viele Formulare, die man vor der Pandemie noch ausgedruckt hat. Heute füllt man sie nur noch am Rechner aus. Ja. Aber die ersetzt man eben auch, die ganze Aktenführung. Letzten Endes ist, wir sind ja verwaltungstechnisch eine nachgeordnete Behörde des Wissenschaftsministeriums und als solche zu Aktenführung verpflichtet. Das heißt, wir haben Aktenpläne, wir haben Papierakten. Im Grunde müssten wir theoretisch jede E-Mail, die wir nach Wiesbaden schicken, ans Ministerium ausdrucken und archivieren.
Ja, so, und das, unbedingt.
Ja, es gibt eben Vorschriften. Ja. Ne? Und da sind wir, was den Verwaltungsteil angeht, eben auch nicht viel anders dran als, eine Kommune. Und das ist wirklich auch heute noch ein dickes Brett.
Ne? Ja,
weil so Richtung Studieren, Richtung Forschende ist man natürlich als Hochschule super voran immer. Und in der Verwaltung, das ist ja jetzt nicht das Kerngeschäft, da hat man aber trotzdem einiges zu tun. Dann für mich im Alltag auch ein ganz wichtiges Thema, wie schaffe ich es, alle beschäftigt mitzunehmen auf dieser digitalen Reise? Mhm. Ja, mein Lieblingsbeispiel ist immer jemand, der vielleicht Briefe geöffnet hat und über den Campus transportiert hat, muss es jetzt vielleicht nicht mehr tun, sondern die werden einfach nur gescannt und im digitalen System abgelegt. Das ist natürlich eine dramatische Umstellung. Wenn du jahrelang, jahrzehntelang irgendwie bestimmte Prozesse so durchgeführt hast und plötzlich ändern die sich komplett, die Leute muss man natürlich mitnehmen, sonst stößt du da einfach nur auf Reaktanz. Und das ist nicht bösartig, das geht uns allen so. Wenn du irgendwas 10 Jahre gemacht hast und plötzlich sagt dir jemand, jetzt das war jetzt anders. Ja, vielleicht nicht falsch, ne, aber genau, jetzt ist alles anders, dann ist es eine Riesenumstellung. Das heißt, du musst die Leute weiterbilden, du musst sie schulen. Ja. Und zuletzt vielleicht noch, man ist natürlich auch, das merkt ihr ja auch, über KI hat, sag ich mal, vor 2 Jahren noch kaum jemand geredet. Ja, dann gab es dieses große, ich will jetzt die Firma nicht nennen, ne, und das Tool nicht nennen, aber wir wissen es alle, große generative Sprachmodelle, die einem jetzt Aufsätze schreiben, die ich kenne Zeitungen aus Nordhessen, die lassen sich Berichte davon schreiben. Es steht dann immer drunter, dieser Bericht wurde verfeinert mit Hilfe von weiter. Es ändert komplett den Alltag. Das ist natürlich an der Hochschule genauso. Für die Studierenden ganz konkret, die versuchen es sinnvoll in ihr Studium einzubauen. Ich rede jetzt gar nicht über Prüfungen und Betrügen, so, das ist gar nicht mein Punkt. Mhm. Ne? Sondern sie versuchen es irgendwie sinnvoll für sich zu nutzen. Die Hochschule an sich versucht es sinnvoll für sich zu nutzen. Und das ist eine völlig neue Entwicklung, da musst du drauf reagieren. Du musst studieren, du musst Beschäftigten Zugänge zur Verfügung stellen zu der Technologie. Ja. Automatisches Übersetzen ist auch sowas. Wir haben jetzt dieses Jahr das erste Mal in der Hochschulgeschichte wirklich unsere Homepage durchgängig Englisch und Deutsch. Mhm. Früher hatten wir nur so ausgewählte Seiten auf Englisch übersetzt mit Übersetzungsbüros und so weiter. Ne? Und mittlerweile hast du eben die Technologie, das haben wir jetzt eingebaut, dass du in den Redaktionssystemen das eben sofort automatisch übersetzt bekommst. Ja. Das ging vor 3-4 Jahren noch nicht.
Ne? Aber es muss heutzutage auch einfach sein, oder?
Genau. Ja. Genau, das muss heutzutage sein. Und da wirst du ja regelrecht überrollt. Ja. Und dann ist es schon schwierig, da auch nochmal so ein Begriff aus vor der Pandemie oder in der Pandemie vor der Welle zu bleiben und zu gucken, dass man da nicht links und rechts überholt wird und gleichzeitig das aber irgendwie in strukturierte Bahnen zu lenken. Ne?
Ja.
Es kann, wir als öffentliche Einrichtung haben natürlich auch Aspekte wie Datenschutz, wie Barrierefreiheit, wie IT-Sicherheit, wo wir jetzt nicht einfach tun und lassen können, was wir wollen, sondern wir haben klare Regeln, an die wir uns halten müssen. Und dann muss man manche Sachen eben auch mal ein bisschen zurückhalten oder bremsen oder erstmal grundsätzlich überlegen, wie man jetzt den Datenschutz sicherstellt und so weiter. Ne? Es ist oft schwierig und manchmal wäre es schöner, man würde einfach machen. Dafür hat man dann aber nachher auch eine solide Lösung.
Ja, ja. Also man hört schon raus, es ist auch viel verwaltungsmäßig zu tun. Aber auch, du hast ja nicht nur damit zu tun. Wie sieht denn allgemein so dein Arbeitsalltag an der Hochschule aus?
Das ist schon mein Alltag. Also man spricht sich wahnsinnig viel ab, natürlich. Man hat ganz viele Projekte am Laufen. Wir haben jetzt beispielsweise, ich habe eben diese Akten erwähnt, also die Umstellung auf elektronische Akten, das ist ein sehr, sehr großes Projekt, was wir vor 2 Jahren angestoßen haben. Da bin ich regelmäßig mit meinen Projektleitungen im Austausch. Mit denen sitze ich bestimmt jede Woche einen halben Tag zusammen. Mit den Leuten aus dem Rechenzentrum sitze ich bestimmt jede Woche einen halben Tag bis einen Tag zusammen, um alle möglichen Dinge zu besprechen. Wie gesagt, andere Projekte. Wir haben in meiner Amtszeit 3 Projektleitungen eingestellt, ne, die nur Digitalisierungsprojekte jetzt vorantreiben. Da muss man auf Stand, da muss ich irgendwie entscheiden, gehen wir jetzt links rum, gehen wir rechts rum. Da muss ich sozusagen immer am Puls der Zeit bleiben. Dann hast du natürlich auch, wenn du in der Hochschulleitung bist, befasst du dich auch mit allem, was die Hochschule angeht.
Ja, aber Vorlesungen oder so gibst du auch noch?
Ich gebe noch Vorlesungen im Moment, das stimmt. Ich habe 6 Stunden. Normalerweise haben wir an der HAW 18 Semesterwochenstunden Lehrdeputat. Ich habe davon noch 6. Also ich habe tatsächlich auch noch Dienstag, Vormittag ist sozusagen mein Vorlesungstag. Da stehe ich dann immer an der Front.
Okay.
Was auch sehr schön ist.
Ist ein guter Ausgleich, oder?
Ja, und es war ja ursprünglich auch mehr der Grund, weshalb ich eigentlich hingekommen bin. Ich bin ja nicht hergekommen, um eigentlich das zu tun, was ich mache, auch wenn es mir super viel Spaß macht.
Ja.
Aber auch den Kontakt zu den Studierenden ist natürlich unglaublich wertvoll.
Bleiben wir mal beim Thema Digitalisierung. Es wird gefühlt von Jahr zu Jahr wichtiger einfach in der heutigen Zeit. Was hat sich denn da in der Hochschule in den letzten Jahren Besonderes getan?
Also ein paar Sachen habe ich schon erwähnt. Wie gesagt, wir sind bei der E-Akte dabei. Wir haben natürlich Systeme für Videokonferenzlösungen. Auch da können wir nicht einfach ins Geschäft gehen, eine kaufen, sondern haben besondere Anforderungen natürlich auch an die Sicherheit. Wir haben im Bereich IT-Sicherheit haben wir viel gemacht. Das habe ich noch nicht so erzählt. Wo wir jetzt neue Stellen geschaffen haben, IT-Sicherheitsbeauftragte, wo wir versuchen, bestimmte Zertifikate zu erwerben in dem Bereich. Das ist ganz neu, wie gesagt, die E-Akte. Wir haben jetzt Projekte laufen, wo es darum geht, das gesamte Gebäudemanagement, das sind so Geschichten wie Wartungsintervalle von Aufzügen, Schlüssel und so weiter. Da gibt es viele kleine Einzelsysteme, das versuchen wir zu integrieren. Wir haben vorletztes Jahr ungefähr unser Campus-Management-System komplett vollständig ausgerollt. Also das ist eine neue Variante. Es gab immer schon eins, ein altes System, aber das war ein Riesenmigrationsprojekt beispielsweise.
Ja.
Und da sind wir tatsächlich eine der, gibt es noch nicht so viele Hochschulen in Deutschland, die das schon komplett ausgerollt haben.
Mhm.
Ja, das ist also Notenverwaltung, Prüfungsverwaltung, Stundenplanung etc., diese ganzen Geschichten. Wir haben, was ist noch passiert in meiner Amtszeit, wir haben eine neue hochschulweite Chat-Lösung etabliert, ne? Die wir auch, und das ist uns auch wichtig, wann immer möglich, versuchen wir halt Systeme zu verwenden, die wir selbst im Griff haben.
Ne? Ja.
Also die jetzt nicht einfach von einem großen Player, da muss ich jetzt auch keine nennen, man kennt die alle, die man sich da einfach kauft, mit den entsprechenden Risiken, was Datenschutz angeht, was Kosten vor allem auch angeht, ne? Sondern Systeme, die wir eben selbst aufbauen und selbst betreuen können, auf unserer eigenen Hardware sozusagen.
Ja.
Da haben wir Lösungen jetzt. Da sind wir recht weit. Wie gesagt, Forschungsinformationssystem, da geht es darum, wie verwalte ich die ganzen Forschungsprojekte, wie verwalte ich die ganzen Publikationen, wie stelle ich die auch in der Öffentlichkeit strukturiert dar. Das ist ein Projekt, was wir durchgeführt haben, das ist schon abgeschlossen. Das sind so ein paar beispielhafte Projekte. Die meisten gibt es auch an einzelnen anderen Hochschulen, aber es gibt dieses Portfolio, wie wir es haben, da sind wir schon wirklich ganz gut aufgestellt, muss man echt sagen.
Die Sachen, die jetzt so in den letzten Jahren passiert sind, war da auch so ein bisschen die Corona-Pandemie in Anführungszeichen dran schuld, dass so ein Umdenken auch einfach stattgefunden hat, dass man gemerkt hat, wie wichtig dieses Thema ist? Ich meine, das war ja bei vielen anderen Firmen auch der Fall.
In bestimmten Bereichen. Man muss sagen, wir haben schon in manchen Fachbereichen seit Jahrzehnten auch schon Online-Studiengänge. Das ist jetzt auch nichts ganz Neues. Die haben auch schon mit Videokonferenzsystemen gearbeitet. Das gab es auch. Dass es jetzt jeder in der Breite so verwendet, das hat den Arbeitsalltag natürlich ein bisschen verändert. Mhm. Es hat die Erwartungshaltung bei Studierenden verändert. Das schon natürlich, da kann man schon sagen, gab es nochmal einen Schub oder da gab es disruptive Veränderungen. Aber viele von den Dingen gab es auch vorher schon. Die ganzen Projekte, die ich aufgezählt habe, die hätten wir möglicherweise sehr sicher auch so umgesetzt und gestartet.
Ja.
Also insofern, manchmal wird es mir auch ein bisschen überbetont, was die Pandemie alles gebracht hat für die Digitalisierung. Klar, wie gesagt, dieses, dass man sich jetzt einfach zu Meeting online trifft und gar nicht drüber nachdenkt und immer fragen muss, man was Präsenz oder man was online, das erleichtert den Arbeitsalltag. Ja. Auch das Thema, was die Beschäftigten jetzt angeht, mobile Arbeit, Homeoffice, das ist natürlich jetzt viel, viel stärker verbreitet und viel natürlicher. Das ist definitiv was vor der Pandemie nicht so war. Mhm. Also das sind so aber das ist mehr der Arbeitsalltag tatsächlich.
Ja.
Und wie gesagt, bei Studierenden, die erwarten oft jetzt schon ein bisschen mehr Service, also eine Aufzeichnung oder auch gleichzeitig ein Livestream oder sowas.
Ja.
Und gleichzeitig, das finde ich ein bisschen schade, weil wir wirklich, du kennst ja den Campus, wir haben einen tollen Campus mit einer hohen Aufenthaltsqualität, mit tollen Laboren, tollen Möglichkeiten, interaktiv zu sein. Viele kommen kaum noch. Das ist kein fulderisches Problem. Das stellt man überall fest, auch wenn man mit anderen Hochschulen spricht. Ne? Aber ich sag mal, eine Lehrveranstaltung, wo bei mir am Anfang vielleicht 100 Leute gesessen haben vor der Pandemie, haben am Ende der Veranstaltung vielleicht nur 50 gesessen, das war der normale Schwund, aber jetzt sind es am Anfang schon nur 50 da.
Ja.
Und am Ende aber immer noch 40. Also der Schwund ist gar nicht mehr so groß, was halt zeigt, die Leute, die sich jetzt noch in Anführungszeichen die Mühe machen, auf den Campus zu kommen, die meinen es dann auch richtig ernst und die kommen auch.
Die wollen es dann, ja.
Mhm. Und die anderen, die sind halt vorher mal so gekommen und sind dann irgendwann so und die kommen jetzt einfach gar nicht mehr.
Mhm.
Es ist eine unschöne Entwicklung, finde ich, ja.
Gehen wir mal wieder aufs Positive. Was ist denn für dich so ein Meilenstein gewesen in Sachen Digitalisierung, seitdem du dabei bist?
Naja, ganz, wie soll man sagen, ganz, ein bisschen Selbstlob ist natürlich meine Position an sich. Ja. Meine Position gibt es ja erst seit knapp 3 Jahren.
Ne?
Dadurch ist halt auch viel nochmal entstanden. Du hast oft, im Wirtschaftskontext nennt man es die Aufmerksamkeit der Geschäftsführung. Ne? Und in der Hochschule ist es eben die Hochschulleitung. Wenn du ein Thema wirklich in der Hochschulleitung platziert hast, dann bekommt das eine gewisse Priorität. Und dann kannst du auch viel mehr Dinge anschieben, als jetzt, das Rechenzentrum alleine oder so.
Ja.
Weil die dann einfach nicht die Top-Management-Attention sozusagen mitbringen.
Ja.
Das hat sicherlich viel nochmal bewegt. Es hätte sicher auch eine andere Person machen können, aber überhaupt dieses Amt zu schaffen. Dann haben wir gleichzeitig auch, das sind sicher die größten Meilensteine tatsächlich, dass man gewisse Strukturen etabliert hat. Ich sprach eben von diesen Projektleitungen, das nennt sich bei uns Digitalisierungsbüro, dass wir da nochmal Einheiten geschaffen haben, wo das wirklich zentral zusammenläuft, die außerhalb des Rechenzentrums stehen, die quasi direkt als Stabsstellen bei mir hängen. Ja? Und damit eine entsprechende Sichtbarkeit in der Hochschule haben. Dadurch hat das Thema eine ganz andere Öffentlichkeit bekommen auch. Ne? Und dadurch kannst du dann auch einfach viel mehr anschieben und viel mehr bewegen. Also ich denke, das war mit Sicherheit wichtig, dieses Amt so zu kreieren. Natürlich gab es auch vorher schon jemanden im Präsidium, der sich mit drum gekümmert hat, aber nicht jemand, der sich nur drum gekümmert hat.
Mhm. Du hattest eben schon das Thema so IT-Sicherheit und auch Cyberangriffe angesprochen. Wie oft passiert denn das?
Also es gibt jetzt auch nicht den Cyberangriff.
Ja.
Das geht von relativ kleinen, unangenehmen Dingen bis zu die ganze Hochschule liegt lahm. Die ganze Hochschule liegt lahm ist uns jetzt, ich klopfe mal hier auf Holz, bisher nicht passiert. Und wir versuchen natürlich alles, das irgendwie zu verhindern. Und wenn es uns richtig trifft, dass es uns nur vielleicht in Teilen trifft und nicht komplett trifft.
Ja.
Also da arbeiten sehr viele Leute sehr intensiv dran, dass das nicht passiert. Dennoch, man sieht es in Deutschland, wenn du deutschlandweit guckst, du hörst quasi jede Woche von einer anderen Hochschule, die jetzt lahmgelegt wird. Ne? In Hessen war natürlich Gießen sehr prominent zu Beginn der Pandemie. Das betraf uns in Fulda tatsächlich auch mit der Bibliothek, weil unsere Bibliothek historisch mit der Bibliothek in Gießen eng verbandelt war, IT-technisch. Und deshalb konntest du bei uns dann auch monatelang quasi nicht digital Bücher ausleihen, sondern mit Zetteln. Und, ne, das war
oldschool-mäßig.
Ja, ja, sehr oldschool-mäßig. Ja, ne? Aber die Gießener KollegInnen hat es natürlich noch viel mehr getroffen.
Ja.
Also sowas passiert regelmäßig. Wie gesagt, da sind wir bisher verschont von geblieben. Aber es gibt auch niederschwellige Sachen, dass beispielsweise Leute sorglos mit ihren Zugangsdaten umgehen. Mhm. Ne? Und das passiert eigentlich, das passiert fast täglich, kann man sagen. Ne? Dass wir irgendwie, und das bemerkt man dann teilweise, na, wir hatten zum Beispiel Angriffe, wo gehackte Accounts von uns dann zum Spam-Versenden genutzt wurden. Mhm. Mhm. Ne? Und dann, das ist einmal passiert, bevor wir das dann technisch abgestellt haben, ne? Einmal in größerem Stil passiert, dann gehen halt mal 100.000 E-Mails in der Nacht raus, die vermeintlich von der Hochschule Fulda kommen. Ne?
Mit deinem Namen versehen?
Genau, mit einem Namen versehen von einer Person, die da vielleicht unvorsichtig war. Ne? Und ja, sowas, das passiert halt, oder Phishing-Attacken passieren jeden Tag, ne? Dass Leute versuchen, diese Accounts abzugreifen. Ja, da hast du natürlich Filter, du hast aber letzten Endes, und da haben wir auch viel investiert, sogenannte Awareness-Kampagnen durchzuführen. Also die Leute zu schulen. Da haben wir letztes Jahr eine große Kampagne gehabt zu Phishing, wo es wirklich viele E-Learnings zu gab. Auch tatsächlich solche Kampagnen, wo wir mal selbst erzeugte Phishing-Mails verschickt haben, um die Leute darauf aufmerksam zu machen.
Ja, das ist eine gute Idee, ja.
Das ist ein großer Angriffsvektor tatsächlich.
Ja.
Letzten Endes kannst du dich als Hochschule aber halt nie so schützen wie jetzt ein Unternehmen, weil du inhärent natürlich ein offener Campus bist. Ja. Ne? Bei uns nie Gebäude offen. Leute können quasi, auch wenn sie nicht zur Hochschule kommen, in Gebäude reingehen, können an die Netzwerkdosen rangehen. Ja? Wir haben durch die Studierenden, die bringen alle ihre eigenen Geräte mit, die können wir nicht kontrollieren. Wir können eigentlich nur die Verwaltungsgeräte kontrollieren zentral und gucken, dass wir die im Griff haben, ja. Ne? Dass da nicht jeder alles installieren kann. Aber bei den Studierendengeräten, du weißt es nicht. Also die könnten dir theoretisch alles Mögliche ans Haus bringen.
Klar.
Ne? Und das lässt sich aber auch nicht ändern. So ist ein Hochschulleben.
Und da muss man mit klarkommen. Ja.
Genau, da muss man mit klarkommen. Ja. Und dann gibt's Dinge dazwischen. Dann gibt's Datenklau. Da muss man wissen, merkt man das überhaupt oder merkt man es nicht. Ne? Also wir haben jetzt bis auf diese kleineren, niederschwelligen Sachen, Phishing-Geschichten und so weiter, sind wir bisher verschont geblieben. Ich hoffe jetzt, dieser Podcast fordert jetzt niemanden auf oder fordert jemanden heraus, sich mal auszuprobieren. Ne? Aber du musst halt stets auf der Hut sein. Ne?
Ja.
Du musst natürlich auch vorbereitet sein. Also natürlich gibt es entsprechend Prozesse, was passiert im schlimmsten Fall, ne? Mit Krisenstäben, Alarmketten und so weiter. Auch da muss man sich natürlich drauf vorbereiten. Man muss darauf vorbereitet sein, wie kann ich dieses System wiederherstellen. Ne? Und letzten Endes auch sinnbildlich im allerschlimmsten Notfall, wenn dir das zu Hause passiert, dann trennst du das Gerät vom Netzwerk und im schlimmsten Fall geht einer hin und zieht den ganz, ganz großen Stecker und nimmt die Hochschule vom Netz, ja? Wenn man es rechtzeitig
das
merkt.
Das wäre Worst Case.
Bisher sind wir verschont geblieben von diesen ganz großen Dingen, aber es ist ein, dass da Leute versuchen, irgendwie da zu agieren, das ist eigentlich täglich.
Okay. Ist so Normalität auch einfach geworden.
Ja, genau.
Für jede Firma gefühlt auch.
Ja, für Firmen natürlich auch, ne?
Ja.
Klar.
Vor welche Herausforderungen steht denn jetzt die Hochschule noch, wenn wir jetzt beim Thema Digitalisierung bleiben? Was steht da an in den nächsten Jahren?
Also wichtig ist sicher, und da arbeiten wir jetzt auch, oder beginnen wir jetzt intensiv zu arbeiten, ist eine KI-Strategie. Die haben wir bisher nicht. Wir haben ein Leitbild Digitalisierung, in dem steht ganz positiv formuliert drin, dass wir natürlich eher positiv und chancenorientiert daran gehen wollen an die ganzen Geschichten. Aber wie wir das jetzt bis auf einzelne Lehrende machen, natürlich mit ihren Studierenden, kleinere Projekte und so weiter. Ne? Aber wie bringen wir das strukturiert in die Hochschule rein? Das ist sicherlich noch, ich will nicht sagen völlig offen, aber da muss man auch bestimmte Leitplanken eben setzen und sagen, was wollen wir vielleicht auch nicht. Ne? Wollen wir jetzt gezielte, oder ein anderes Beispiel, auch zum Thema KI, wir planen jetzt die Einführung von so einem Chatbot, der ganz viele Standardabfragen einfach schon beantworten kann, um besseren Service eben zu gewährleisten. Ne? Da kann man jetzt nicht einen nehmen, der immer nur sagt, ja, weiß ich nicht, ne? Sondern und da darfst du auch nicht sowas nehmen wie Dinge, die man kennt, die manchmal Quatsch erzählen, ne? Weil sie fabulieren, sondern du musst dann eben eine Lösung haben, die wirklich dann fundiert immer 100% korrekt Auskunft gibt. Und ich sage, nee, ist okay, du musst gar nichts bezahlen, um mich zurückzumelden. Dann kann sich jemand drauf berufen. Ne? Also ich sage mal, es ist eine andere Lösung, an der man da arbeiten muss.
Ja.
Und wo man da hin will mit den ganzen KI, das ist sicherlich eine große Herausforderung. Mhm. Und das Zweite ist tatsächlich auch der Bereich Internationalisierung. Wir sind Mitglied von so einer europäischen Hochschulallianz namens UTRIS mit 8 weiteren Hochschulen aus ganz Europa. Und da geht es eben auch darum, da hat man, sage ich mal, bestimmte Visionen, dass man auch bestimmte IT-Prozesse vereinheitlicht. Ne? Dass beispielsweise Leute bei uns eine Prüfung machen, ne? Oder beziehungsweise ne, Studierende aus, ich sag mal, Setúbal in Portugal machen bei uns eine Prüfung und können sich das bei sich sofort in ihrem System eintragen lassen. Ne? Mhm. Oder Leute aus Fulda belegen irgendwie einen Kurs in St. Pölten in Österreich, die auch mit in der Allianz sind, machen das vielleicht online und kriegen ihre Credits sofort in unser System übertragen.
Ja.
Ne? Nutzen vielleicht gemeinsame E-Learning-Systeme oder zumindest Schnittstellen zu deren Systemen und so weiter, dass man eine möglichst hohe Integration hinbekommt.
Mhm.
Das ist, also dieses gesamte Projekt ist insgesamt eine große Herausforderung, ne, für alles, für Lehre, für Forschung. Man muss natürlich auch inhaltlich erstmal identifizieren, wo kann man gut zusammenarbeiten, wo kann man vielleicht Studienprogramme gemeinsam auflegen. Also erstmal inhaltlich, aber dann wird es auch eine technische Herausforderung natürlich, wie man das abwickelt.
Mhm.
Sag mal, das sind sicherlich die zwei größten Projekte in den nächsten 3 bis 5 Jahren.
Ja, Jörg, Internationalisierung, wir hatten gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, jetzt geht es in eine ganz andere Richtung, denn ja, du hast gerade eben mich korrigiert, wir sind jetzt bei über 8000 Studenten an der Hochschule und da sind, wenn ich richtig bin, so um die 20% internationale Studenten.
Mhm.
Wie wichtig ist das für euch und auch in Zeiten des Fachkräftemangels für die Region?
Ja, du suggerierst die Antwort ja tatsächlich schon so ein bisschen in der Frage. Es ist natürlich unfassbar wichtig. Und natürlich im Rahmen unserer Internationalisierungsstrategie tun wir auch alles, um da noch weiter voranzukommen. Also man sieht es, wir hatten jetzt bei den jetzt Einschreibungen zum Sommersemester waren es sogar 40%.
Wow. Ja.
Das liegt natürlich so ein bisschen an den Studiengängen, die jetzt reinkommen. Ne?
Ja.
Aber wir haben teilweise sehr, sehr große internationale Studiengänge im Fachbereich Wirtschaft, im Fachbereich Informatik zum Beispiel, einen rein englischsprachigen Master. Und gerade in dem Bereich ist natürlich ein riesiger Mangel da.
Mhm.
Und da kann ich es jetzt vielleicht nicht als Mitglied der Hochschulleitung, sondern als Informatikprofessor tatsächlich auch sagen, unser internationaler Studiengang Global Software Development, die Leute, die werden hier, also da stehen quasi die Recruiter schon am Flughafen, wenn die Leute hier landen und geben denen sofort schon Jobs. Also viele von denen arbeiten auch während ihres Masters schon. Ganz oft können die gar kein Deutsch, brauchen sie aber auch gar nicht.
Ja.
Für den Arbeitsmarkt nicht. Und die bleiben auch oft jahrelang hier, muss man sagen. Also das ist ein Riesengewinn für alle.
Ja.
Also für die IT-Firmen hier, die bleiben auch oft, also mindestens mal in Hessen.
Ja.
Oft gehen sie auch ein bisschen nach Südhessen, muss man ehrlicherweise zugeben. Aber da gibt es eben auch sehr viele Jobs.
Ja.
Da wird natürlich ein Markt bedient,
ja,
ein riesiger Mangel.
Ja.
Und, aber letzten Endes ist es natürlich auch gesamtgesellschaftlich so. Und gilt natürlich für alle Branchen und Bereiche, dass die Fachkräfte irgendwo herkommen müssen.
Mhm.
Und dann haben wir natürlich auch politische Vorgaben, was Studierendenzahlen angeht. Unsere Finanzierung hängt sehr direkt an Studierendenzahlen. Und ja, wo willst du sie hernehmen, ne? Wenn in Deutschland immer weniger anfangen? Gut, jetzt gibt es wieder Prognosen, dass es vielleicht wieder ein bisschen besser wird. Aber aktuell gehen die, oder man kann das ja gut prognostizieren, wenn man weiß, wie viele Schülerinnen und Schüler es gibt in den einzelnen Jahrgängen.
Ja.
Das heißt, du hast eine gute Ahnung, was in 5 bis 10 Jahren dann an die Hochschulen kommen kann. Du weißt nicht, manche machen Ausbildung, ne? So, aber man kann es relativ gut prognostizieren.
Ja.
Und da geht es tendenziell eher runter. Das heißt, es gibt natürlich auch Verteilungskämpfe zwischen den Hochschulen, ja? Wo jeder besonders überzeugende Studienprogramme auflegen will, damit die Leute eben zu ihm kommen und nicht an eine andere Hochschule gehen. Aber international ist sicherlich auch ein großer Pool und extrem wichtig und wird immer wichtiger. Ja.
Mhm. Du hattest gerade von deinem Fachbereich gesprochen, dass viele schon auch hier bleiben. Kann man das für die anderen Fachbereiche auch sagen, dass die Leute dann wirklich Lust auf Deutschland, auf die Region bekommen haben oder dann doch eher wieder in ihre Heimatländer zurückgehen nach dem Studium?
Da habe ich jetzt ehrlicherweise keine belastbaren Zahlen.
Das ist, glaube ich, auch schwer zu sagen, oder?
Ja, man macht natürlich so Studienausgangsbefragungen nochmal, versucht über Alumni-Arbeit Kontakte herzustellen und so oder zu halten. So ganz genau kannst du es natürlich jetzt, wir verfolgen jetzt nicht nach, wer ist in 5 Jahren dann noch hier. Mein starkes Gefühl ist, sehr, sehr viele bleiben dann auch hier. Schon sagen, also die sich für ein Studium hier entschieden haben, die schätzen auch die Region, das muss man ganz ehrlich sagen, es ist bei uns, es lebt ja hier auch gut.
Ja.
Es ist überschaubar, es ist ruhig. Wenn jetzt in meinem Fachbereich kommen ganz, ganz viele Studierende aus Indien, aus Pakistan, für die ist es oft eine Oase hier, tatsächlich hier zu studieren.
Ja.
Und ja, das schätzen die und bleiben gerne hier. Und wie gesagt, alle haben ja auch was davon, gerade in der IT, auch in den anderen Bereichen natürlich genauso. Ich kann natürlich jetzt nur für mein Metier besonders detailliert sprechen.
Klar. Dann
weiß ich nicht ganz exakt. Ja.
Aber vielleicht kannst du uns trotzdem einen klitzekleinen Einblick in das ganz besondere Projekt geben, was die Hochschule Fulda gemeinsam mit der Uni Marburg und mit dem Klinikum macht für Medizinstudenten, weil das ist ja schon was wirklich ganz Besonderes.
Ja, unbedingt. Also Gesundheit und Lebensqualität sind ja unsere, unsere profilgebenden Merkmale an der Hochschule. Und insbesondere die Gesundheitswissenschaften ist natürlich ein sehr starker Fachbereich. Viele Studierende, viele verschiedene Studienprogramme. Man merkt ja auch, dass die, oder es ist ja auch ein gewolltes politisches Ziel, die Gesundheitsberufe zu akademisieren, Physiotherapie, Hebammenkunde, beispielsweise Pflege, was wir ja auch alles anbieten. Und das ergänzt sich natürlich ideal mit der klassischen medizinischen Ausbildung. Und in der Tat, du sagst es, sind, ich meine, 70 Studienplätze im Jahr, die vorher keinen Vollmedizinstudienplatz gehabt hätten in Hessen, sondern Uni Marburg nur eben bis zum Physikum studieren konnten und die jetzt in Fulda ihre Ausbildung abschließen können, ihre akademische. Und das ist ein hervorragendes Programm. Das Erste, was ich so höre, ist natürlich auch, dass auch die Fulda sehr schätzen. Ehrlicherweise, wenn die aus Marburg kommen, und die kommen ja auch oft aus der ganzen Republik, dann will man erstmal nicht wechseln. Ne? Klar, warum? Jetzt muss man umziehen und so, ist ja erstmal doof. Man
will lieber, mit Aufwand verbunden. Ne?
Ist mit Aufwand verbunden und so weiter. Aber so die ersten Rückmeldungen von denen, die dann hierher kommen, die finden es auch wieder toll.
Ja.
Ne? Also ich weiß, das Klinikum ist sehr, sehr bemüht, bildet eine gute Ausbildung. Die haben ja auch ein hohes Interesse jetzt mit diesen jungen Studierenden da zu arbeiten. Und also soweit ich weiß, läuft es richtig gut. Und wie gesagt, es bietet eben auch wahnsinnig viele Chancen mit den, wie man immer so sagt, die nicht ärztlichen Medizinberufe, das auch zu integrieren. Weil letzten Endes brauchst du, das habe ich auch mitgenommen, ich war bei verschiedenen Veranstaltungen auch im Klinikum dabei, wo ich die Hochschule auch mitvertreten durfte. Es ist eben ganz wichtig, diesen integrativen Ansatz zu haben, dass du nicht auf die Ärztinnen und Ärzte hörst, sondern eben auch auf die Pflegekräfte zum Beispiel, die da mitlaufen.
Und
dass die auch als Teams agieren. Ja, und historisch ist es natürlich immer so gewesen, dass die Kaste der Ärztinnen und Ärzte dann natürlich immer so ein bisschen herausgehoben ist. Ist sicherlich auch teilweise immer noch so und auch zu Recht. Ne? Dass die interdisziplinären Teams mit den Pflegerinnen und Pflegern beispielsweise immer mehr Bedeutung auch gewinnt.
Mhm. Ja.
Und dafür sind wir natürlich sicher mit unseren Gesundheitswissenschaften auch sehr gut aufgestellt, das zu supporten.
Ja. Also das ist schon mal ein ganz besonderes Beispiel, was die Hochschule so besonders macht. Was denkst du aber so im Allgemeinen, was macht die Fulda Hochschule für Studenten attraktiv, dass sie sagen, ich entscheide mich für diese Hochschule?
Also mit Sicherheit ist es, und das sieht man auch in den verschiedenen CAE-Rankings und so weiter, wir haben einfach einen traumhaften Campus, das spielt eine große Rolle, ne? mit einer Top-Laborausstattung, einer Top-Bibliothek und so weiter. Wir bieten Studiengänge, die es oft gar nicht so häufig gibt in Deutschland. Ne? Ich sage, in den Gesundheitswissenschaften habe ich schon ein paar erwähnt, aber auch zum Beispiel in der Lebensmitteltechnologie, das ist jetzt nicht was man überall studieren kann. Mhm. Das sind schon Leute, die sich gezielt halt hier auch für den Standort bewerben. Und dann Fulda meistens lieben lernen. Ich denke, auch da haben wir natürlich Studien, Evaluationen, warum kommen die Leute her. Jetzt, die wenigsten kommen rein wegen der Stadt her. Das muss man schon sagen.
Die lernt man erst danach kennen.
Genau, die lernt man dann erst kennen. Ne? Ja. Außer natürlich denen, die aus der Region kommen. Und das muss man ehrlicherweise auch sagen. Also gerade in den Fächern, wo man hier klassisch für die Region auch ausbildet. Und das ist natürlich Informatik, das ist Elektrotechnik, Wirtschaftswissenschaften und so weiter. Ne? Wo man, da hast du ganz viele Leute, die auch von hier kommen. Oder idealerweise kannst du sagen, die sollten möglichst alle hier zu uns kommen, wenn sie hier aus der Region sind. Und die bleiben dann auch hier heimatverbunden und so weiter. Ja. Also es ist natürlich auch ein großes Klientel, die man hat. Und im internationalen Bereich, ich weiß, in der Informatik zum Beispiel, dieser Studiengang, der ist auch international beliebt. Also das hört man häufiger. Dass dann Leute sagen, na, wo gehst du hin? Naja, ich habe mich hier an der TU München beworben und ich habe mich an der Hochschule Fulda beworben. Ja. Ja, dass es dann oft so in einem Atemzug genannt wird.
Ja.
Also da haben wir uns, denke ich, auch einen ganz guten Ruf erworben.
Mhm.
Ja, aber insgesamt, wir haben eine tolle Fächerkombination mit, wie gesagt, diesen klassischen, oder was heißt klassischen, die alle, ne? Aber unseren Profilgebenden einerseits.
Ja.
Ne? Und dann einen wahnsinnig starken, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ist natürlich nicht mein Ressort, aber wir sind natürlich mit einer der aller forschungsstärksten Hochschulen für angewandte Wissenschaften überhaupt in Deutschland. Also das sollte auch nicht unerwähnt bleiben, wenn wir über 50 Jahre Hochschule Fulda reden. Wir waren die erste deutschlandweit mit einem Promotionsrecht in den Sozialwissenschaften. Wir haben einen Fachbereich oder zwei Fachbereiche in den Sozialwissenschaften und noch mehrere Kolleginnen aus anderen Fachbereichen, die da mitwirken. Das ist im Prinzip eigentlich fast universitäres Niveau, kann man sagen, oder ist universitäres Niveau. Wir haben eine große DFG-Ausschreibung jetzt gewonnen, Forschungsimpulse. Also wann immer es ums Thema Forschung an HAWen geht, dann ist Fulda irgendwie die erste Hochschule, die genannt wird. Also das ist für Studierende jetzt nicht unbedingt ein Grund, sich für Fulda zu entscheiden, um zu deiner Ausgangsfrage zurückzukommen. Aber sie merken es natürlich im Laufe des Studiums dann, es da noch Möglichkeiten noch der Weiterentwicklung gibt, auch nach dem Master noch irgendwie eine Promotion zum Beispiel drauf zu satteln. Ne? Ja. Und natürlich forschen tut man natürlich des Forschens willen, aber man bringt diese Erkenntnisse ja auch in die Lehre wieder mit zurück. Das heißt, das motiviert Studierende natürlich auch, wenn sie quasi an den ganz aktuellen Ergebnissen irgendwie direkt dran sind, weil ihre Lehrenden das eben mit reintransportieren aus ihrer Forschung. Mhm. Sei es über Hilfskräfte oder weil man eben bestimmte Inhalte dann für Lehrveranstaltungen aufbereitet. Also das ist sicherlich auch ein herausragendes Merkmal.
Ja, also eine ganze Bandbreite voller guter Sachen.
Unbedingt.
Und die letzte Frage widmen wir jetzt ganz dem Jubiläum. Denn ja, eigentlich sind wir ja schon mittendrin im Jubiläumsjahr. Mhm. Was ist denn schon alles passiert und was macht ihr denn noch?
Also vor zwei Wochen war natürlich hier die Rhön-Challenge, Rhön-Energie-Challenge. Und da waren wir das teilnehmerstärkste Feld. Das
sehr gut.
Eine wahnsinnig große Mobilisierung, das kann man echt sagen. Also sowohl bei Studierenden als auch bei den Beschäftigten. Also alle, überall hast du diese Jubiläumslaufshirts da. Wir haben unser Logo erneuert, wir haben unser Corporate Design erneuert, alles jetzt zum Jubiläumsjahr. Das sieht man auch überall schon, das goldene Hochschullogo, was überall auftaucht. Es gibt hier auch in der Lokalpresse, wird natürlich viel über uns berichtet. Dann war Mitte Mai die Hochschulrektorenkonferenz in Fulda eine zweitägige Veranstaltung. Auch, soweit ich weiß, das erste Mal überhaupt, dass diese Veranstaltung, also mit allen Präsidentinnen, Präsidenten, Rektoren von allen deutschen Universitäten und HAWen, dass das nicht an der Universität stattfindet, sondern an der HAW stattfindet. Mhm. Ist auch eine absolute Premiere und auch passend zum Jubiläum und unterstreicht sicherlich auch die hochschulpolitische Bedeutung der Hochschule Fulda jetzt bundesweit tatsächlich.
Auf jeden Fall, ja.
Also das war eine Riesenveranstaltung. Dann steht jetzt natürlich der zentrale Festakt am 12. Juni unmittelbar bevor.
So der große Höhepunkt dann.
Das ist sozusagen der ganz große Höhepunkt mit der gesamten Politprominenz, dem Wissenschaftsminister, dem Ministerpräsidenten. Da freuen wir uns schon besonders drauf. Da habe ich auch einen kleinen Auftritt. Freue ich mich auch schon drauf. Mit dem großen Sommerfest wird es dann kombiniert. Aber wir haben auch noch den einen Tag des Hochschulsports, wo man mal alle Angebote reinschnuppern kann. Also wo quasi den ganzen Tag alle möglichen Hochschulsportangebote parallel laufen. Jeder kann alles reingehen. Mhm. Wir haben noch einen Tag der offenen Tür Ende Oktober, Anfang November auch für die gesamte Stadtbevölkerung. Also es ist schon ein bisschen was passiert, aber es kommen auch noch einige Punkte.
Ja, da wird einiges geplant oder steht einiges im Kalender, sagen wir es mal so.
Genau, unbedingt.
Ich wünsche schon mal vorab noch ein ganz, ganz schönes Jubiläumsjahr. Bevor du jetzt hier ganz entlassen wirst, habe ich noch ein paar Fragen für dich für unsere Entweder-Oder-Runde.
Entweder-Oder, Heimat-Edition.
Vorlesung analog oder digital?
Beides.
Hat beides seine Vor- und Nachteile.
Persönlich analog, ja.
Sommer- oder Wintersemester?
Die ist super schwierig. Beides hat Vorteile und Nachteile. Sommersemester.
Aha. Und jetzt gehen wir so ein bisschen auf die Region ein. Schwartemagen oder Stracke? Hast du beide schon probiert?
Als Vegetarier fällt es mir schwer.
Habe ich
aber
dich.
Aus der Zeit, als ich das nur aß, ganz klar Stracke.
Okay. Wasserkopf oder Milseburg?
Milseburg.
Aha. Und Weinfest oder Genussfestival?
Weinfest.
Psst. Dein Geheimtipp für Osthessen.
Ich vermute, ich darf jetzt nicht Besuch mal den Campus der Hochschule sagen.
Du darfst alles sagen, was du möchtest.
Das ist, weil das ja so unfassbar naheliegend ist. Also das kann ich natürlich jedem nur empfehlen, also auch allen jungen Leuten oder auch Leute, die sich weiterbilden wollen und die noch aus irgendeinem Grund noch nicht an der Hochschule waren. Schaut euch mal der Hochschule an. Es gibt Hochschulinformationstage. Es gibt im Oktober den Tag der offenen Tür. Das ist unbedingt empfehlenswert, aber wenn ich jetzt irgendwas sagen soll, was mich jetzt privat betrifft, ich habe eben schon Milseburg gesagt,
ja,
ist vielleicht auch ein bisschen naheliegend, die ganzen Rhönwanderwege, aber ja, also wenn man den Hochrhöner komplett machen will, von Bad Kissingen bis Bad Salzungen, das kann ich jedem nur ins Herz legen.
Ja, ich habe mich tatsächlich, als ich die Folge vorbereitet habe, gefragt, vielleicht sagt er ja als Geheimtipp die Hochschule. Also, warum nicht? Ja, lieber Jörg, ich danke dir, dass du heute Gast in unserem Podcast warst. Und ich hatte es eben schon gesagt, wir von Osthessen News wünschen euch noch ein ganz, ganz besonderes Jubiläumsjahr. Wir werden natürlich immer dabei sein und drüber berichten. Und ja, ich danke euch auch fürs Zuhören, fürs Einschalten in dieser Woche. Am kommenden Donnerstag könnt ihr schon auf eine neue Folge freuen. Bis dahin, macht's gut!
Osthessen hautnah ist eine Produktion von Osthessen News und Medienkontor Fulda.